ein Glas.
So geht los.
So geht los, bin auch da.
Ich auch, war.
Dieses guten Tag. Moin. Da fängt eigentlich jemand an. Ja, ich fange. Liebe Liebenden, guten Tag aus dem Studio Radebeul des weltweit einzigartigen Podcasts mit dem Namen Auf ein Glas, reingeprägt in Ziergläser. Wir senden wie immer nicht live, aber aus Radebeul. Und mir gegenüber sitzt Matthias, die Radebeul-Mütze Gräfe von Gräfes Wein und Fein. Dem Matthias gegenüber sitzt wie immer Ulrich The Tinos von Stiprian, von den Stippvisiten. Und wir haben einen Gast. Der Gast sagt...
Hallo.
Wer hat ihn an der Stimme erkannt? Ja, richtig, das war der Jens. Jens Pierzonka.
Ist der Jens.
Es ist immer noch der Jens, da hast du recht. Jens Pierzonka von der Weinzentrale in Dresden. Und es ist so schön, dass er hier ist, dass wir jetzt was machen?
Arbeitsbeginn.
Wir sagen Prost.
Ein Gläschen. Sehr gut. Ich fühle mich heute hier völlig in der Minderheit. Landpopulation gegen Stadtpopulation.
Naja, ich bin ja so ein bisschen bi, wenn ich daran denke, wo ich wohne. Alt-Mockritz an den Gestaden des Keitzbaches. Das ist schon das ländliche Dresden.
Ja, Goldstadtviertel. Also, was ist das bi?
Es ist in der Stadt Dresden, aber eigentlich sehr dörflich. Unter Stadt. Aber das ist genau die Frage. Ne? Naja, ich bin schon in relativ kurzer Zeit in der Weinzentrale. Ne? Ich muss nur einmal umsteigen. Und wenn ich ein bisschen Sport machen will, laufe ich bis dahin, wo ich sonst umsteigen müsste, dann muss ich gar nicht umsteigen.
Und du bist der richtige Städter oder bist auch Randstädter?
Nee, ich bin richtiger Städter.
Ich bin
Striesener.
Striesener?
Ja, mit Leib und Seele.
Kriegst du bei Silvio eigentlich immer einen Platz ohne Voranmeldung?
Ich bin, glaube ich, weniger bei Silvio als du.
Also ich war nur zur Eröffnung dran.
Da war ich nicht mal.
Siehst du, scheint sehr zu stimmen.
Ja. Ja.
Deswegen haben wir uns auch hier quasi noch nie gesehen, weil das Ding ist ja, wir reden immer von Partnerschaften, Freundschaften, man sollte mal, ja, was braucht's dazu? Es braucht einen quasi Lockdown, weil sonst stündest du jetzt in deiner Weinzentrale. Wir nehmen das an einem Dienstag um nach 18 Uhr auf, muss ich aber dazu sagen, weil hören kann man das ja zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und der Matthias hätte jetzt wahrscheinlich auch irgendeine Weihnachtsfeier im Gange oder vorzubereiten. Mhm. Insofern ist das halt so, wie das halt so ist gerade, ja. Mhm. Jens, du bist mehrfach ausgezeichneter Sommelier des Jahres. Ist das in Ordnung?
Ja. Ja, wenn ich das bekomme, diese Auszeichnung, freue ich mich natürlich sehr.
Ja, ich habe mich auch gefreut.
Und also man arbeitet da nicht drauf hin. Also gut, vielleicht ganz früher, als man noch ganz jung war, da war das sicherlich ein großes Ziel, so eine Auszeichnung zu kriegen. Einfach fürs eigene Ego wahrscheinlich. Aber inzwischen arbeitet man da, glaube ich, jetzt nicht gezielt darauf hin, jetzt irgendwann zum Ende des Jahres bei dem und dem Magazin zu werden, weil man, glaube ich, zu viel auch in der Weinzentrale mit dem Thema Wirtschaftlichkeit zu tun hat und eigentlich den Laden am Laufen haben will, wenn dann sowas dabei rauskommt.
Du bist vor zwei Wochen...
Vor zwei Wochen, ja.
Ja, ausgezeichnet worden von Rolling Pin, nachdem es eine Vorauswahl von 50 Weinbars gab. Da waren zwei Dresdner drin, das andere war der Silvio mit der Weinkulturbar.
Sommeliers.
Entschuldigung.
Über die Hälfte waren ja alles Sterne-Restaurants, Sommeliers.
Ja. Also das war ja stimmt. Entschuldigung, korrekt. Und aus Berlin kamen 10 von den 50. Da sieht man da mal, wo die Schwerpunkte sind. Mhm. Ich fand da Dresden mit Zweien schon mal ganz top.
Fand ich auch sehr gut. Ich fand, was ich sehr schade fand, das war ja gleichzeitig auch die Auszeichnung der Top 100 Köche. Und da war 0 Dresden, wie auch 0 Leipzig. Das fand ich natürlich dann wieder echt schade.
Ja.
Und auch irgendwie auch ein bisschen traurig, weil ich glaube, so schlimm steht es um die Gastronomie bei uns ist auch nicht, dass man da jetzt gar keinen dabei hat.
Hier tun sich ja gerade ganz verschiedene Felder auf. Ne? Also das ist eine, was du schon angesprochen hast, oder ihr beide, ist ja das Spannende. Du bist einer dieser Top-Sommeliers, der jeden Abend in einem eigenen Laden steht, also nach einem Wirtschaftlichkeitsprinzip arbeitet. Das soll in keinster Form das hohe Engagement, mir fallen da unglaublich viele Kollegen an, die könnte man lax jetzt als extrem unternehmerisch denkende Arbeitnehmer bezeichnen. Also die quasi die Läden so sehen, wie wenn es ihre eigenen wären. Aber wenn sie in einem eigenen Laden stehen, dann merken sie nochmal, was da hinten dran hängt. Und das ist ja definitiv schon mal bei den Dresdner Erstplatzierten oder Top 10 Platzierten ist ja nun Silvio Platz 9, du Platz 1. Schon mal eine Leistung, einen eigenen Laden zu führen, wo auch im Hintergrund kein Konsortium oder Investoren Trio, Duett oder wie auch immer steht, die, naja, einen Rücken frei halten und sagen, mach einfach mal. Und die zweite Sache ist natürlich das Thema überhaupt gastronomische Kultur im Elbtal. Die Frage ist ja einfach, sind wir überhaupt so offen? Wir haben das schon mehrfach diskutiert in dem Podcast jetzt, dass wir das wirklich auch leben, das Ausgehverhalten, die Gastronomie. Wir haben eine Uni, wir haben diverse Industrieansiedlungen, wir haben natürlich als Landeshauptstadt diverse Einrichtungen, die eine gewisse Nachfrage vermuten lassen, ne? Aber offen gestanden ist man ja immer wieder erstaunt, wie wenig das dann doch nachgefragt wird oder wie einfach. Ne? Mhm. Und du bist ja jemand, der mit einer Weinbar sich auch einen Traum erfüllt hat. Es ist ein lockeres Feeling. Und auf der anderen Seite, du hast eine traumhafte Mitarbeiterin, Diana, die natürlich viele Jahre in einem Restaurant gearbeitet hat, also die mit klassischem Service bestens vertraut ist. Und da merkt man dann eben, es ist doch ein bisschen mehr als nur eine coole Weinbar zu sein.
Definitiv. Also wir kommen ja beide, also wenn ich jetzt von Diana und mir spreche und jetzt auch mit Sebastian in der Küche, kommen ja alle drei aus der absoluten Top-Schiene der Gastro-Welt oder der deutschen Gastro-Szene. Ob jetzt bei mir mit 3 Sterne Harald Wohlfahrt oder 2 Sterne Johannes King oder, bis hin zu Sebastian, der auch alle Top-Häuser durchgelaufen ist und Jana ja auch. Haben wir schon im Background, sag mal, der jetzt schon ganz gut sich anhört. Uns macht es aber halt auch auf jeden Fall Spaß, das Ganze auch auf einer ganz anderen Ebene anzupacken und die Leute auch woanders abzuholen, als man es vielleicht in so einem Sterne-Restaurant tut. Ja, aber es ist ja toll, wie du schon sagst, in Dresden ist das halt schon noch ein bisschen anders oder auch im Elbtal als vielleicht jetzt in Frankfurt, Hamburg, irgendwo, wo ich jetzt auch schon war. Und es gibt ja ganz viele Gäste, die dann bei uns sitzen und sagen, oh Mensch, wenn ihr mit eurer Bar bei uns in Frankfurt oder in Hamburg wärt, oh, das wäre so toll und das wäre gut. Ja, aber wir lieben die Stadt. Ich bin hier geboren, meine Kinder sind hier geboren und wir wollen da immer das Beste für geben für die Stadt. Also sicher wäre es einfach, auch irgendwo anders was zu machen.
Aber das wäre ja zu einfach. Also außerdem würde ich da Protest einlegen müssen.
Das steht auch nicht zur Diskussion. Also ja, immer einen Schritt mehr, immer einen Zacken mehr, glaube ich. Aber es macht ja unglaublich auch viel Spaß. Und was man aber immer wieder spürt, und das macht ja diese Sache so toll und so interessant, dass diese Dankbarkeit der Gäste wahrscheinlich jetzt hier bei uns viel größer ist als im vermeinten Hamburg, Berlin, Frankfurt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also viele Winzer, die bei uns sind, zu Gast sind, sagen dieses Interesse und dieses auch Vorwissen, aber auch dann diese Dankbarkeit der Gäste, wenn die bei uns am Tresen sind, gibt's in Deutschland nirgendwo mehr.
Als Widerrede natürlich, ich habe oft das Gefühl, dass doch einige gar nicht wissen, was tatsächlich geboten wird an Dingen. Ne? So, dass man sagt, wir leisten 100, 110, 120%, aber die Aufnahmefähigkeit ist eben nur für 70, 80 oder 90% da, weil es natürlich ein Prozess ist des sich Entwickelns und naja, das hat was mit Reisen zu tun, das hat was mit Bildung zu tun, Vorwissen. Ich finde, dass wir ganz gut aufgestellt sind mit nicht so 9-mal klugscheißenden Gästen am Tresen wie in anderen Städten. Das finde ich schon mal ganz schön immer.
Das ist beachtlich. Ja? Also wenn man auf Facebook sich die Weinfachgruppen anguckt, da ist ja teilweise merkwürdiges Gesäusel zu lesen. Und das vermisse ich nicht, dass ich es bei dir und auch bei dir, bei den Gästen so nicht höre.
Ja,
dass da ganz normal über Wein geredet wird, dass da auch bei einigen ein gewisses Qualitätsniveau mittlerweile erreicht ist. Mhm. Aber das führt nicht dazu, dass sie nicht komplett abgehoben nach unten gucken und sagen, was, jetzt kommt hier ein hiesiger Winzer und der hat kein großes Gewächs. Trinke ich nicht, sondern die trinken das alles mit.
Ja, trinken alles mit. Und vor allen Dingen diese... Und
finden es gegebenenfalls auch gut, wenn es denn gut ist.
Diese Hipster-Weine, Insta-Weine und Facebook-Weine, die da so ein bisschen immer dann durchs Netz wandern, das finde ich eigentlich auch sehr, sehr angenehm, dass wir da auf der Welle jetzt nicht unbedingt den großen Mitreiter tun. Die soll es auch alle geben. Das ist auch für viele Winzer, denke ich mal, auch ein spannendes Thema, da reinzukommen in diese Branche. Aber diese Eintagsfliegen, auch winophiler Art, finde ich eigentlich schön, dass wir da einfach so ein bisschen die Hand drauf haben, das nicht unbedingt alles mitspielen zu müssen. Ja, weil ich glaube, in Berlin oder in Frankfurt musst du wahrscheinlich da auch mitspielen, weil wenn dann deren das Etikett nicht bei dir im Regal steht, dann bist du einfach nicht hip genug für die Weinwelt. Und das brauchen wir Gott sei Dank nicht. Also wir sind da wahrscheinlich selber.
Sehe ich auch so. Du hast selber eine Chance, eine Entscheidung zu treffen. Also ich sag's mal jetzt, deine Worte nehmend, ob du hip sein willst oder nicht. Wenn es dir gefällt, machst es. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann lässt es halt und sagst nie, hätte ich eigentlich haben müssen. Und weil könnte jemand mal nachfragen danach, so ungefähr.
Ja, oder wie gesagt, in anderen Städten wahrscheinlich jeder Zweite. Ja, wenn du dieses Produkt und diesen Winzer nicht hast, dann bist du einfach nicht auf der Platte. Und das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Also da ist ja die Dankbarkeit dann wieder da. Also einfach überhaupt was da Schönes da zu haben. Wir machen ja viele große Gewächse auf der Uli, weißt du ja auch. Oder irgendwelche anderen wilden Sachen oder irgendwelche Jahrgänge, die vielleicht auf dem Markt gar nicht mehr gibt, oder auch mal einen Klaus-Peter Keller aufreißen oder irgendwas anderes, was ja sonst ziemlich selten zu kriegen ist, klarweise. Und ja, das machen wir ja gern. Das macht uns ja genauso viel Freude und uns ja mehr Freude macht es, wenn dann die Leute auf der anderen Seite vom Dresen sagen, oh cool, super toll, klasse. Ja. Und das macht es dann irgendwie auch wieder charmant.
Die Weinzentrale gibt es seit 2000.
Jetzt, Uli, jetzt ist dein Fahrt.
15. Mit einer sehr schleichenden Eröffnung, weil als es noch Baustelle war, haben wir da drin schon gefeiert mit Wein von Christian Stahl. Ja. Gab es noch keine Theke, keinen Kühlschrank. Bitte bringt eure Gläser mit, wir haben nichts. Aber es gab eine Palette, auf der Wein stand und es war Sommer und wir standen draußen und fühlten uns wohl. Dann gab es noch eine Baustellenparty, wo wir österreichische Weine anfingen zu probieren und dann durch die Neustadt mit gefüllten Gläsern gingen ins Raskolnikow und aufgemacht. Es war eine Woche lang im August, oder?
Das war eine spannende Zeit. Also ich habe damals ja mit Silvio lange gesprochen, wie er es damals bei sich gemacht hat. Und er hat es ja relativ leise gemacht. Mhm. Also die Weinkultur war ist ja relativ, ein bisschen wirklich soft opening. Und das war aber jetzt nicht so mein Part, denke ich. Ich habe dann auch mit dem Hendrik Thoma und mit dem Billy Wagner lange Gespräche geführt. Wie die, also Billy Wagner hat es ja wirklich auch sehr laut gemacht. Also er hat ja wirklich sein Nobelhart schmutzig. Dass keiner wusste, was da passiert und überhaupt, aber alle wollten hin. Und da habe ich lange mit ihm ein Gespräch gehabt. Und ja, dann war der Billy Wagner-Weg, muss man einfach so sagen, dann für mich der richtige Weg, um allen einfach schon vorher sehr laut zu sein. Also wir hatten ja schon über 1000 Facebook-Fans für meine Zentrale, da gab es die Location noch gar nicht und das war sicherlich auch mutig, das hätte auch noch absolut nach hinten losgehen können und wir haben dann, wo die Location dann da war, auch immer die Türen offen gelassen während des Umbaus, wir haben nie irgendwelche Papiers vor die Tür, für die Fenster gehangen, wir waren schon im Kiez da, also wir waren auch immer, mal ein Stuhl, ein Tisch draußen und selber und unser Personalessen für die Handwerker haben wir immer draußen gemacht, dass die Leute halt wirklich sehen, da passiert was und vor allen Dingen, man kann sie anfassen. Das sind keine, die sich in irgendwelchen Coming-Soons verstecken. Und dann kamen halt, da kamen diese Baustellenpartys. Ja, da waren plötzlich schon Flaschen da und es waren Kühler da. Und es war, ja, da kann man ja eigentlich schon was machen. Und dann gab es halt 1000 Facebook-Fans, wie gesagt. Die mussten ja alle warm gespült. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen am Donnerstag. Wurde am Dienstag entschieden. Donnerstag ist schönes Wetter. Donnerstag gibt's Party. Und dann war plötzlich die Straße so voll, dass die Straßenbahn
langsamer fahren musste.
Und
das kennt ihr aber in der Neustadt. Da gibt's schlimmere
Ecken. Aber die kannte das halt nicht ab der Hoyerswerda.
Ja.
Und dann hatte ich das so hochgeschaukelt und dann haben wir ja so noch so Kombi-Partys gemacht mit dem Raskolnikow zusammen. Und dann diese berühmt-berüchtigte Eröffnungswoche. Und die kam eigentlich auch so über Nacht. Ich bin auch früh aufgestanden und habe gesagt, wie machen wir eigentlich diese Weinzentrale auf? Gibt es eine Riesenparty oder machen wir es etwas über die Woche verteilt? Und dann kam die Idee, jeden Tag ein Winzer. Und dann kam die zweite Idee, jeden Tag noch ein Koch dazu. Und das war eigentlich für uns total cool. Wir hatten 5 Tage lang den Laden voll und hatten eigentlich mit dem Laden nichts groß zu tun. Also, weil es gab einen Gastkoch, es gab einen Gastwinzer. Die Leute waren eigentlich sehr fixiert auf die Leute. Natürlich war es bei uns. Ich war auch da und wir waren auch da, aber wir konnten so ein bisschen uns warm spielen, ohne das Programm schon fest zu haben. Das war eigentlich wirklich, und das war ja wirklich eine sehr, sehr geile Woche, muss man ja sagen. Also das kann man so, denke ich mal, auch nicht wiederholen. Das war großartig. Also die es mitgemacht haben, haben alle noch einen Anstecker, was ich zu Hause an der Pinnwand.
Jawohl.
Erste Stunde.
Jawohl.
Und die es nicht mitgemacht haben, die müssen haben warten, bis die Weinzentrale Part 2 aufmacht irgendwann mal in 5 Jahren oder wann auch immer.
Sehr, sehr schön.
Die Weinzentrale? War das schon mal so, du hast vor uns gesagt, naja, es war nicht so der Jugendtraum, so unbedingt auf der anderen Seite war es doch der Jugendtraum, in der Liga zu landen?
Also, warte mal, in die Tophäuser zu kommen, das war der Jugendtraum. Das fing schon in DDR-Zeiten an. Als ich meine Ausbildung machen wollte, saß ich mit meinen Kumpels vom Turbine Dresden, also vom Fußballverein, mit den 12, 13-jährigen Jungs, habe ich die alle ins Bellevue geschleppt zum Kaffee trinken, weil ich das so toll fand. Ich fand diese, und die saßen alle da und sagen, oh, was macht denn der Bizonga mit uns? Und dann saßen wir da, und die Kellnerin, ich sehe die heute noch vor uns sitzen, stehen, wie wir Teenies da saßen, aber ich habe das damals schon total cool gefunden. Mhm. Damals war das auch klar, nach meiner Ausbildung geht's nur in die Tophäuser. Und da habe ich mit damaligen Freundin, haben wir die Gourmillos und Michelins gewälzt, haben alle Tophäuser angeschrieben und die Bühler Höhe hat dann gesagt, okay, die beiden folgten nehmen wir. Und dann ging es los. Aber dieses Weinthema war da nicht so der Fokus. Aber Bülow Höhe, es war das beste Hotel Deutschlands damals. Das musste es sein. Es war damals Bayerischer Hof München, haben wir uns beworben. Und in russischen Häusern. Und die Bülow Höhe war eigentlich relativ cool. Und die haben gesagt, nehmen wir die beiden. Und von daher war das schon das Ziel, da wirklich in diese Sache reinzukommen. Aber dass dann dieser Weg geht, also eigentlich selbstständig war nie so mein Thema. Also das Thema Weinzentrale. Also das war, ich war immer gern angestellt. War auch gern Führungskraft im Angestelltenverhältnis. Aber so selbst wollte ich nie. geschrieben. Das hat sich irgendwo dann ergeben, ja, dass man irgendwie sagt, es gibt eigentlich in Dresden, der nächste Schritt wäre eigentlich nur was Selbstständiges, weil was hätte man nach Biene Beluga 8 Jahren? Biene Beluga hat man alles erreicht, was man erreichen kann, denke ich mal. Wir waren eines der besten Restaurants von Dresden oder vielleicht sogar von Deutschland. Semperopernball, 5 Bälle gemacht mit 3000 Gästen. 2-mal sind wir jedes Jahres gewesen. Ja, dann der nächste Schritt war dann einfach, entweder aus Dresden weggehen, was aber nicht zur Debatte stand, oder halt was Eigenes. Und das wollte ich halt so puristisch wie möglich. Also das
und beim Bienen und Beluga gab es ja zu der Zeit eine Weinbar, die, man muss das so sagen, ziemlich vor sich dahin siechte, aus meiner Sicht. Außer, wenn etwas stattfand, was du organisiert hattest, da ging das für mich los, dass begnadete Winzer nach Dresden kommen, auch zum Anfassen, also wirklich da sind, mit denen man reden konnte. Die schleppten ihre Weine mit. Mhm. Stefan Herrmann machte ein dazu passendes Menü. Das waren ja alles so Dinge, die ich vorher in Dresden so nicht bekommen habe. Das ist nicht neu in der Welt gewesen, aber für Dresden war das, wenn ich das richtig sehe, auch in dieser Ballung, das gab es finanziell sehr schädlich jeden Monat einmal und war ja schon preisintensiv, aber es hat sich immer wieder gelohnt, weil es auch ein intimer Rahmen war, ich glaube 20 Gäste waren das,
was da unten reingepasst hat,
plus minus. Wir hatten jetzt ein technisches Problem. Ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen geblieben sind, als das aufgepoppt ist. Ich glaube, ich war gerade dabei zu sagen, dass es zwar nicht billig war, aber preiswert, weil wir haben halt einmal im Monat eine größere Summe hingelegt, wenn du zu zweit kommst.
Eine ganz große Summe?
Nö. Ja, eine doppelt so große. Aber es war schön. Und da habe ich dann, nachdem du da weggingst, den Eindruck gehabt, wenn er so weitermacht, könnte das was werden. Und die erste Woche war ja quasi das Konzept zu sagen, wir haben einen Winzer da, wir haben einen Koch da und die bespaßen das Publikum des Abends. Das hat sich danach ja geändert. Da wurde es dann eine ganz normale Weinbar mit guten Weinen und ab und an mal einem Winzer zu Gast. Immer noch relativ häufig, aber nicht so toll. Wir haben während dieser technisch bedingten Pause gerade mal angefangen, den Wein zu loben, den wir noch gar nicht genannt haben. Wir haben dabei uns zugeprostet. Matthias, was hast du uns da eingeschenkt?
Schloss Feuerharz Riesling. Wir haben ein 2017er Riesling-Kabinett. 17 schon noch das kühlere vor den heißeren Jahren. Was mir immer liegt, ist diese schöne Rheingau-Säure-Mineralität, dieser Taunus-Quartier. Das ist eigentlich auch eine schöne Verbindung zu Dresden. Wir waren nie die Nummer 1, wir waren aber auch nie schlechter als 4.
Also, wie meinst du?
Na, Schloss Feuerharz. Also, Feuerharz war nie der mega heiße Scheißbetrieb. Ja. Im Gegenteil, eher eine Mittelklasse oder eine gute oder eine gehobene Mittelklasse in einigen Bereichen. Und auf der anderen Seite aber eben seit Jahrzehnten und nicht zu sagen seit Jahrhunderten in diesem Segment unterwegs. Es gibt immer bei diesen Weinprojekten, wir werden ja dann noch ein bisschen über Weins reden, die Idee erstmal, es sind Verbindungen, die vorher da sind mit Leuten. Du musst in gewissen Schwingungen sein, du musst in gewissen Verhältnissen zueinander stehen und nach dem Tod von Graf Matuschka, Robert Hepp hat das übernommen und wir kannten uns ja schon aus Würzburg und das war irgendwie gesucht und gefunden sofort. Ne? Und dann das nächste Thema ist natürlich auch das Thema Kellermeister, du musst irgendwie klarkommen damit miteinander und dann sagst du dir irgendwann mal, du willst einen Weintyp machen, den es so vielleicht so noch nicht gab vorher. Ja, und na klar gibt es auf Feuerharz Kabinette ohne Ende, fruchtsüße, feinherbe, trockene, aber eben nicht so gemacht wie den eben. Ne? Sehr leicht jetzt vom Alkohol mit 10,5, also das durch die relativ frühe Lese. Also ich habe mich entschieden, mal so ein Lesegut aus einer Vorlese zu nehmen, weil ich einfach gedacht habe, das ist zu packend und uns spielte der 18er Sommer natürlich in die Hände, wo es sehr knallheiß war und alle leicht, fruchtig, trocken.
Ich denke, das ist ein 17er, bevor du dich hier verrennst.
Nee, ich verrenne mich nicht. Am 18 wurde er getrunken.
18 so warm war und alle froh waren, dass es einen 17er gab.
So. Genau, alle waren froh auf einmal, dass es leichte, trockene, mineralische Weine gab. Und eigentlich war der gemacht für 3-4 Jahre liegen lassen, aber es ist überhaupt nicht dazu gekommen.
So. Aber ich darf mal ganz den roten Faden nochmal aufnehmen, weil du sagtest, der rote Faden. Der rote Faden wäre der, dass wir uns kennengelernt haben in der Zeit, wo du im Rheingau warst, oder?
Ich habe gedacht, wir haben uns in Berlin kennengelernt.
Dann warst du dann schon im Rheingau?
Nee, habe ich schon. Das war dann vorbei, fast schon. Das lief parallel.
Aber du warst auch im Rheingau.
Na klar.
Ja, da.
Puff. Na gut, puff. Wir haben uns kennengelernt im Esplanade.
Ja, da warst du ja nur, weil du da eine junge Dame lieb gehabt hast.
Ganz genau. Na, die ist aus dem Rheingau mir nach Berlin gefahren.
Ja, genau. Ja, das ist der rote Faden.
Ach so,
das ist der rote Faden.
Genau. Erzähl mal mehr.
Ja. Aber junge Dame ist jetzt nicht mehr.
Ja, das wüsste ich ja.
Nö.
Da haben wir alle mal Jugendsünden gehabt.
Genau. Ach, das ist Jugendsünden. Das war, ich könnte sagen, damals die aktuelle Freundin. Das ist ganz einfach. Und ich bin eine Weile auf dem Kreuzfahrtschiff gewesen und hatte mich schon mit den Gedanken getragen, die Gastronomie nicht wirklich zu verlassen, sondern einfach vielleicht mal was für den Kopf zu tun.
Wolltest Kapitän werden.
Und habe gedacht, ich werde Badewannenkapitän und habe gedacht, ich könnte mal irgendwas für meinen Kopf tun und bin an eine staatliche Wirtschaftsfachschule gegangen und da gibt es in Deutschland nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Die Hotelfachschulen Heidelberg als Beispiel. So. Und ja, Berlin war irgendwie im Aufbruch, 95, 96. Es gab noch Institutionen wie das Tresor. Mhm. Das war für mich wichtig, ne? Ja, als Rheingau, Rhein-Main-Gebiet, das sozusagen in Frankfurt sehr gängige Etablissements verschiedenster Art besucht sozusagen. Und da habe ich gesagt, Berlin ist eigentlich ein cooler Ort. Und da hat sich Berlin dann langsam schon zur Weinstadt entwickelt. Also es war klar, unabhängig jetzt von Persönlichkeiten wie Stuart Pickett oder so, da gab es an jeder Ecke irgendwelche Proben und alle Winzer sind persönlich hingefahren. Wer nie vergessen, in der Kulturbrauerei, das war alles noch mehr oder weniger unsaniert. Angret Rehgartner stellt Kesselstadt vor. Das war kurz nachdem sie überhaupt die Geschicke so übernommen hatte dort im Haus. Und du kannst jeden Abend in Wien, sagt man, wir gehen Wein kosten, weil du überall an jeder Ecke irgendwo was probieren kannst und wo die Leute auch selber dastehen. Naja, und meine damalige Partnerin, die Sandy, die hat im Hessplanade gearbeitet. Also ja. Entweder im Harlequin direkt oder...
Ja, meistens noch Harlequin. Ne?
So, und so sind wir ins Miteinander-Treffen gekommen. Und ich habe damals schon an einer Marketingarbeit geschrieben. Quasi das Thema war, gibt es eine Dienstleistungsgarantie? Und die Dienstleistungsgarantie war, ich kann nur das garantieren, was ich selber erfüllen kann, was ich halten kann. Ne? Ich kann nicht sagen, das Essen ist nach 10 Minuten da oder ich habe den Wein mit selber sozusagen produziert, aber ich habe beim Erstellen der Karte mit den Winzern zusammen probiert zum Beispiel. Und dann bin ich zu dir gekommen mit meiner ersten selbstgeschriebenen Weinkarte komplett. So, und das war abends nach dem Service. Werde ich nie vergessen. Und dann habe ich dir diese weißen Papierblätter aus dem Rucksack rausgeholt und hab dir die mal gegeben und gesagt, jetzt guck mal drüber so, was ist die Idee? Und du hast gesagt, ja, kannst du machen. Hast bei den Franzosen ein bisschen was rumzumeckern gehabt und dann wurde das ein bisschen umgeschrieben und das Ende vom Lied ist, diese Karte war ein Teil eines Restaurantkonzeptes, mit dem wir dann 1998 in Weimar einen Junior-Marketing-Preis gewonnen haben. So, da ging es nämlich um diese klassischen Komponenten, sich mit dem Produkt zu identifizieren, Gäste persönlich zu begrüßen und so weiter. Genau das, was wir heute leben, was wir glücklicherweise immer mehr leben. Es hat andere Worte heute, Regionalität, Saisonalität, ganz wichtig, Nachhaltigkeit und so weiter, was dann im Schlagwort tut. Zu kriegen, kaum der Mühe wert mittlerweile. Aber das fing damals an. So. Und seitdem haben wir uns eigentlich, da wussten wir, wer wir sind.
Genau.
Voneinander.
Genau. So. Und dann habe ich es geliebt, um das nochmal fortzuführen. Wenn ich dann mit meiner jetzigen Frau, dann noch, wo ich noch in Frankfurt gelebt habe, Dresden besucht habe, da habe ich es geliebt, in die Hoflößnitz zu fahren und bei dir Gast zu sein. Das war mir ich habe gedacht, du musst in diese Stadt ziehen. Du hast sicherlich noch einen kleinen Anteil dran. Mhm. Weil das war so lebenswert da oben. Also das hast du auch so mit Herz und Seele, das war so der Übergastronom, wie man mit kleinsten Mitteln, weil das war ja die Hoflößnitz damals, war ja wirklich noch am Anfang, wir mit purem Holztisch und mit wenigen Speisen und mit wenigen Weinen, aber alles auf absolutem Top-Niveau, aber gar nicht mal Sterne, sondern einfach nur die Produkte an sich, wie man das den Leuten rüberbringt. Und das fand ich immer faszinierend. Und meine Frau fand das auch total toll, selbst als Einheimische. Das war für uns so...
Selbst als Einheimische. Das ist immer wieder der Ruf der Region.
Ja, selbst als Einheimische. Nee, das wollte ich gerade wissen, mein, aber da hat man ja schon seine eingefahrenen Schienen. Ja? Und, aber dann da hochfahren, in Hoflößnitz, das macht ja dann noch Dresdner, der Dresdner Innenstädter ja auch jetzt so oft. Das war für uns immer so absolutes Highlight. Und ich als dem verwöhnten Frankfurt fand das auch total cool. Also das war wirklich so... Wo ich da, muss ich echt immer noch gut ziehen vor dieser Zeit, was du da gemacht hast da oben. Auch wenn es schon lange her ist.
Ja, es ist verrückt, ne? Es sind mittlerweile über 20 Jahre, ne?
20.
Mhm. Ja, nicht der Laden sozusagen, aber Hoflößnitz war mir schon eher. Ich war schon 98 oben. Ja, das war ein hohes Engagement und dann, ja, wir haben uns immer wieder gesehen irgendwo. Auch sehr prägend war natürlich diese Weinfanatikerzeit.
Ja.
Quasi, ich fühlte mich angezogen auf der Prowein von dem Spirit, den ihr als Gruppe hattet.
Mhm. Weinfanatiker müssen wir den Zuhörern erklären, weil das muss man ja nicht kennen. Das ist auch gut so, dass es nicht alle kennen, weil dann gäbe es ja gar keinen mehr, oder?
Gibt auch keine zurzeit. Also Weinfanatiker mit FUN geschrieben, ganz wichtig. Also nicht mit als Fanatiker, sondern als Fanatiker mit FUN, also als Fanatiker. Waren mal zu Glanzzeiten 5 Sommeliers, glaube ich. ich will mich gar nicht aus dem Fenster, 5, 6, also ich müsste mal durchgehen. Und wir hatten vor vielen, vielen Jahren, hat die Firma Schwarz-Wiesel uns angesprochen, eine eigene Glasreihe auf den Markt zu bringen. Sie waren so ein bisschen die Vorreiter von dem, was jetzt ja inflationär auf dem Markt unterwegs ist. Das war die erste Glasreihe, die wirklich von Sommeliers gemacht wurde. Und das war auch für mich natürlich und für uns alle extrem beeindruckend, dass man auf Papier was aufzeichnet, was wir glauben, für einen Wein gut ist. Und dann plötzlich standen wir dann bei Zwiesel und dann waren diese Gläser als Unikate plötzlich vor uns. Und wir haben dann tagelang dann dort probiert und gemacht und getan. Auch viel getrunken, muss man sagen. Also die Stadt Zwiesel war froh, dass wir alle wieder abgereist waren. Und da war zum Beispiel Lars Rutz dabei. Lars Rutz als eine der Sommelier-Ikonen, der die Weinbar Rutz in Berlin gegründet hat, die ja jetzt mit 3 Sternen und einem der besten Restaurants Deutschland ist. Und dieser Lars Rutz war damals Mitbegründer und wir hatten damals unglaublich viel Spaß. Leider ist Lars Rutz ja schon mit Mitte 30 an Krebs verstorben. Und aus diesen Weinfanatikern wurden nicht nur Glasproduzenten, sondern auch noch Weinmacher in Kooperation mit dem Weingut von Otte Grafen, was ja jetzt seit einiger Zeit im Winter ja auch gehört. Und wir durften da uns austoben im Weinberg und im Weinkeller und durften da den Wein Slate wie Schiefer machen. Also die eingefleischten Weinzentralengänger wissen das. Und dann gibt es noch einen Top-Wein Altenberg, aber die gehen langsam alle zur Neige. Also wir Slate ist schon nicht mehr auf dem Markt und Altenberg sind die letzten Fläschchen, die wir öffnen. Aber das ist jetzt einfach, macht unglaublich viel Spaß, diese Weinstränge, die auch ein bisschen Alter jetzt schon haben. Ja. Tolle Geschichte, ja. Leider.
Warum gibt es keine neuen? Schafft ihr es zeitlich nicht mehr?
Es gibt jetzt einen neuen 2020er. Der liegt noch im Keller und wird aber ein bisschen so ein neu, wie nennt man das?
Kommt drauf an, was du willst.
Also ein neu. Slate 2.0, wie könnte man das nennen?
Ein Restart.
Also so ein Refresh. Also
Restart Weinfanatik.
Ja, also das Etikett wird sich ein bisschen ändern. Es machen auch nicht mehr alle so mit in dem Maß, wie es früher war. Es wird eher so eine Zweiergeschichte werden zwischen der Mühlenhelle in Gummersbach, der Big da, die damals Sommeliere im Absolut war und meine Wenigkeit. Und wir werden das mehr oder weniger jetzt fortführen, das Thema. Und dann gibt's, also das Leben wird geschmacklich gleich bleiben, aber es wird halt einfach nicht mehr die Weinfanatiker als das große Dach geben, sondern eher Mühlenhelle Querstrich-Weinzentrale. Mhm. Aber wir wollen es gerne fortführen, weil der Wein einfach bei uns Institution ist und auch geschmacklich einfach so ein bisschen aus dem Vorfeld, sicherlich wie auch dein Vollratswein habt. Und dann wird es das Thema weitergehen. Wird noch ein paar Wochen dauern, bis er kommt, aber kommt.
Und roter Faden, nächster roter Faden, eure Hochzeit.
Genau.
In Coswig Villa.
Theresa,
genau. Villa Theresa in Coswig. Eine Location finden und dann ging's los.
Der große Keterer.
Keterer, Pizonka-Hochzeit sozusagen. Ja. Mit allem Schnick und Schnack. Abendessen. Ich werde nie vergessen, dein Vater, wie er von Hannes King versucht hat, irgendeine Botschaft abzuspielen und der Rekorder hat irgendwie gehangen.
Er hat es halt wirklich liebend gemeint, aber es war natürlich dann so ein bisschen...
Ihr seid zu lange verheiratet, früher war die Technik noch
alt. Ja, genau.
Also
genau.
Die war damals aktuell, aber...
Aber es war wirklich ein schönes Fest, ja. Also Wetter war grandios, aber in Dresden hat es an dem Tag geregnet.
Glück gehabt.
Und in Coswig, das war eine reine Outdoor-Veranstaltung fast, kann man fast sagen. Und
mit Tanzeinlage, Peter Bohn
am DJ-Pult,
An DJ-Pult. Tolle Weinbar von Wein & Co.
Ja, bei Wein & Glas.
Entschuldigung.
Ja, das war sein Georg Mauer ist ja mein Trauzeuge von Wein & Glas.
Genau.
Und das war so sein Hochzeitsgeschenk, eine kleine Weinbar. Und das war wirklich eine tolle Weinbar. Und Markus Schaller war da, Thomas Hensel war da, Stefan Hemmer war da. Das war wirklich ein schönes Fest. Und viele, viele solche Familie, Freunde, alles war ein tolles, war cool. Und war natürlich von euch wirklich super geketert. Also es hat enorm viel Spaß gemacht.
Wegweisende Ideen. Wein der Stunde. Habe ich beim Thomas Sommer dann gemacht. Mhm. Wein der Stunde ist total schön. Du gehst auf der Hochzeit, der gelangweilte Gast kommt ein, 15 Uhr, ne? Was ich, 14 bis 15 Uhr. Keine Ahnung, Helmut Dönhoff, Oppenheimer, Krötenbrunnen. Gibt's nicht die Lage bei ihm, aber so, du kommst eine Minute nach um 3, zack, Flasche weg, Tafel abgewischt, neue Tafel hingeschrieben und dann gab's eben Schloss Reinhardshausen, Wisselbrunnen. Tja, dann gab's den Wein auch nicht mehr. Ne? So, und das war eine erzieherische Maßnahme. Es lief echt sehr koordiniert und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und solche Caterings sind ja immer auch physisch fordernd.
Ja.
Das sollten wir übrigens beim Podcast auch mal einführen. Alle Viertelstunde, Wein der Viertelstunde, dann werden wir auch pünktlich fertig.
Du, wir wachsen mit unseren Ideen.
Ja. Nächster Wein ist im Glas.
Ja, eben.
Absolut, ja.
Großer Schritt in eine andere Richtung. Wir kommen in Sachsen an.
Naja, es gibt ja quasi der Spagat bist du, ne?
Na klar, ne, der Spagat bin ich, weil das ist immer wieder der rote Faden. Ne? Prinz Lippe auf Feuerrads kennengelernt und am Ende hat er das Interesse für diese Heimat geweckt. Ich hatte bis 96 nicht mal ansatzweise vor, wieder hierher zurückzukommen. Mhm. Wäre vielleicht später auch gekommen. Wir sind ja alle irgendwie Rückkehrer.
Mhm. Definitiv.
Irgendwie. So, oder aus anderen Regionen. Frage mich zum Beispiel immer, wenn Silvio nach Mecklenburg gegangen wäre, wäre das genauso gelaufen. Mhm. Dort, wo er herkommt, ursprünglich.
Ja.
Würdest du dort eine Weinbar aufmachen da oben?
Na gut, da kommt er von Rügen.
Ja?
Also Rügen
ist natürlich. Ja, Mecklenburg.
Ja, aber Rügen ist natürlich schon auch was, wo man sagt, da wird auch schon ein bisschen Wein getrunken, glaube ich. Mhm. Vielleicht das ganze Jahr über, das ist ein bisschen
besser als Kummerow beispielsweise.
Oder Pinot.
Aber ich denke schon, dass das. Ja, aber ich glaube, Dresden ist ja schon auch ein bisschen spannender.
Anderer Ort.
Ja.
Ja, und Prinz Lippe hat mich im Endeffekt hergebracht und 2012 ist die Idee für den Prinzenwein entstanden. Mhm. Einfach. Nicht jetzt aus dem unbedingten Muss heraus, da gab es schon zum Beispiel das Tesch-Projekt und so weiter. Man muss jetzt mal was hier in der Region machen, da haben wir vorher noch ganz andere Sachen gemacht. Ja, es ist ja im Endeffekt für die Region eine wichtige Person. Da kann man sich definitiv sehr gut drüber streiten und ich denke, wir sind uns einig, qualitativ ist das ein sehr gemischtes Portfolio, aber spannenderweise, wir sind ja auch viel unterwegs und wenn du Proschwitz mitnimmst, erstmal so als Name, es geht jetzt nicht darum, die Flasche auf den Tisch zu stellen, sondern einfach darüber zu reden, das ist erstmal bekannt. Dann kommt man tiefer ins Gespräch, was gibt es denn Neues? Und dann kommen natürlich jetzt die neuen Namen, Schuh, Öhn, Schwarz natürlich, Zimmerling, ganz klar, nicht zu vergessen. Ne? Aber das ist immer so ein Öffner. Und im Endeffekt zu dir, der Unterschied, wir haben uns ja letztens bei meinem letzten wunderschönen Besuch drüber unterhalten, es ist ja tatsächlich noch viel Ladenkundschaft da. Leute, die reinkommen, eine Flasche oder zwei als Geschenk kaufen oder weil sie irgendwo eine Reise tun und das mitnehmen wollen oder weil sie sagen, heute Abend habe ich mal Lust, das und das zu holen. Und es ist so eine Kategorie entstanden, Türöffner. Türöffner zum Beispiel für Proschwitzer Lagen. Das ist jetzt eine Cuvée aus Grau-Weiß. Es war im Endeffekt eine wieder aufgenommene Geschichte, weil der fünfte Prinzenwein, den ich mit Jacques zusammen gemacht habe, Scheurebe Riesling, einfach alle war und es musste was Neues her. So einen neuen Kellermeister kennengelernt, den damaligen neuen Kellermeister.
Den jetzt ehemaligen Kellermeister.
Den jetzt mittlerweile ehemaligen Kellermeister, Tobias Röder, oder? So ähnlich, jedenfalls. Und sofort war eine Stilistik klar, eine sehr reduktive Stilistik, eine nicht holzfass geprägte Stilistik, eine sehr, sag ich mal, nicht aufgezuckerte Stilistik und oder angereicherte Stilistik. Und da habe ich irgendwie gesagt, ja, Burgunder hatten wir noch nie, 20er Jahrgang, hat gut gepasst. Ja, das war dann so eine Idee eben auch am Ende, was wir vorhin schon kurz erzählt haben, so wie ihr eben Slate zusammengestellt habt oder Altenberg. Ne? Diese Verantwortung zu übernehmen für ein Produkt, ist nie einfach schön zu quatschen, sondern einfach zu sagen, so jetzt, was machen wir? 3 Gramm, 5 Gramm, 7 Gramm, wie viel Prozent davon, wie viel davon, wie ist es jetzt nach dem Füllen, wie viel Schwefel kommt drauf und so weiter. Und es ging darum einfach, hier in dem Fall einen sächsischen Tischwein zu kreieren, so wie ich mir eigentlich einen Tischwein in der Region vorstelle. Zaubern über Böden und über Ertragsreduktionen und über Lesezeiten und Holz, kein Holz, sächsische Eiche nicht oder ja, das kann man dann anders, sondern einfach eine Basis zu finden. Und es ist ein Kultwein entstanden mittlerweile. Prinzenwein ist einfach mittlerweile ein Sammelbegriff. Da kommt niemand in den Laden und sagt, ich brauche jetzt 3 Flaschen Weißburgunder, sondern du packst eine Flasche Prinzenwein ein. So, und nehme schon Schinken noch 100 Gramm. Und dann ist klar, das ist halt das Abendbrot-Thema. Und das finde ich auch sehr schön. Und daraus ist noch ein nächster entstanden, weil wir uns mit dem Tobias einfach gut verstanden haben und auch sein wahres Potenzial erkannt haben. Das ist das Ab ins Heuding. Und es war damals einfach dritte Welle. Mhm. Ende dritter Welle. Keiner wusste so richtig, wie es wieder losgeht. Wie läuft das? Was sind die Regeln? Wie wir alle wissen, Dresden war ja dann ein bisschen schneller mit Eröffnen, weil die Zahlen einfach weiter unten waren. Hier im Landkreis saßen die Leute dann noch frierend im Regen unter der Markise. In Dresden war schon alles offen wieder. Und dann zu sagen, okay, 1000 Flaschen Prinzen Wein und nochmal 500 Flaschen von einer anderen Geschichte. Im Endeffekt ist es ja auch eine monetäre Verantwortung. Das ist ja bei deinen Sachen genauso.
Ja,
kannst du einfach sagen, ich habe sonst nichts weiter zu verkaufen, mache ich den mal. Man hat ja noch andere Sachen. Und da ist tatsächlich dann der Ab ins Heu entstanden, der völlig gegensätzlich dazu ist, weil er einfach wesentlich fruchtsüßer ist. Wir sind schon im 20-Gramm-Bereich, haben aber einen Riesling mit knapp 9,7 Säure und haben ein Fitzelchen Traminer mit drin.
Ja.
was sich mir in Sachsen nie komplett erschlossen hat. Komischerweise in Südtirol kann ich Traminer trinken wie blöde. Ja, weil irgendwie mit dem Speck und mit allem drum und dran ist es für mich so eine harmonische Sache. Und hier bei uns, ich habe mich immer extremst schwer getan mit dem so typisch sächsischen Traminer.
Ja gut, aber dieses Riesling-Traminer ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, ne?
Nee,
ist mittlerweile nicht schwarz, siehe Wackerbart, da ist ja schon das Thema, ist ja schon jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Also, und da bin ich jetzt mal gespannt, was da ab ins Feuer geht.
Ja, und das war natürlich auch so eine spontane Idee. Wie nennst du das Ding? Uli hat so, wir haben uns angeguckt und irgendwie...
Hier war so nach ab im Heu.
Ja, es war so ab im Heu. Und dann haben wir gesagt, ja cool, Arbeitstitel. Und zack. Ja, also es ist, wie gesagt, nur ein Tick Traminer. Einfach von der Nase her ist es, sag ich mal, schon spürbar.
Da kann ich mir vorstellen, warum der Uli das ab ins Heu meint.
No.
Wahrscheinlich so eine kleine Jugendsünde dabei im Hintergrund, aber...
Ein Korn im Feldbett.
Die kann man dabei mit so einem Weinchen dann schon... No? Auch rüberbringen, ja.
Ja. Also auch die gleiche Idee wie mit Vollrats oder mit anderen Weinen. Gab ja vorher auch schon andere fruchtsüße Weine. Übrigens mein erster eigener Etikettenwein 1996. Schöner, trockener Weißwein.
Perfekt.
Ne, so, oder ein guter Roter zur Gans. Einfach den Leuten aufs Maul geschaut. Ich manchmal hätte ich Lust, das wieder alles aufleben zu lassen, weil es hat sich nichts geändert. Das geht ja manchmal auch so.
Ja.
Du hast Argumentationsketten, zum Beispiel am Rotkäppchenpreis die Sektsteuer zu erklären. Das machen wir jetzt schon seit 15, 20 Jahren. Es hat sich nichts geändert am Preis, meine ich. Das sind immer noch 2,79 oder so. Und so ist es auch, wenn die Leute reinkommen. Du sprachst noch einen guten Rot zur Gans. Oder, so. Oder hast du noch was? Genau, zack. Einfach nehmen, Gespräch beendet. Also, ja. Und wenn man dann natürlich punkten kann mit auch noch Qualität, was ja der geneigte Gelegenheitsweintrinker dann versucht, auch in Worte zu kleiden. Also, du, der ist gar nicht schlecht. Und auch ganz schön facettenreich.
Ja, gut, das ist auch wirklich, ja.
Das ist natürlich dann immer so der Knaller, wo du sagst, ja genau, aber das Spannende ist ja, das Verkaufsgespräch ist nach 2 Minuten beendet. Mhm. Und du hast eben dann einen Umsatz...
Erhöht den Durchsatz.
Ne, von eben in diesem Segment 10, 12, 15 Euro und sagst, alles klar. Ne, und darum geht's ja. Also es hat eine konkrete Funktion im Laden, wenn Leute nach regionalen Weinen fragen. Du kannst einfach mal was zum Probieren rübergeben. Und natürlich ist es ein Begriff. Die Leute reagieren auf Froschwitz. Ist ja gut zu erkennen durch die Kappen. Und also es hat verschiedene Funktionen.
Ja, aber schön. Also beides, alles dreis von dir. Ja. Für den jetzigen Anlass, so kurz vor dem Lockdown wahrscheinlich, das ist schon Spaß.
Diesen Ab ins Heu haben wir jetzt ja bei dir, Matthias, ins Gänsemenü eingebaut, auf Wunsch eines einsamen Herrn hier am Mikrofon, weil ich dachte, der passt ganz gut, wo Franzosen einen schweren Süßen nehmen, zu einer Leberpastete oder zu einer mit Leberpastete. Das ist jetzt sozusagen die Kurve Wein und Essen. Bei dir gab es vor einem Monat, mehr oder weniger, endlich die Neuerung, dass du wieder jemanden in der Küche hast. Du hattest ja ganz am Anfang jemanden in der Küche. Mhm. Wobei Küche muss man sich größenordnungsmäßig so vorstellen wie ein genormtes deutsches Kinderzimmer. Ne?
Oder euer Kapuff hier. Ja, ist klein. Ist klein, ist auch bestimmt jetzt nicht das Thema, was uns noch ein bisschen wehtut.
Aber du hast jetzt jemanden gefunden, dem das erstens nichts ausmacht, weil er wie auch immer gut im Vorbereiten ist. Mhm. Und der zweitens trotzdem kocht, als wenn sie dreimal so groß sei.
Genau. Also wie gesagt, also das ist
Sebastian.
Sebastian
ist unser... Hat er noch einen Hausnamen?
Sebastian Reusch.
Stimmt.
Sebastian Reusch ist ja vom Himmel gefallen, im positiven Sinne. Also ich kenne ihn wirklich schon sehr lange. Also wir haben zusammen gearbeitet in Frankfurt, damals mit dem Michelin-Stern bestückt. Und er hat natürlich einen gigantischen Lebenslauf. Also mit Adlon und Karl-Heinz Hauser und mit Hummerstübchen Düsseldorf und mit Colombi Freiburg. Und über 10 Jahre Küchenchef in einem relativ coolen, großen Hotspot-Restaurant in Frankfurt, Zensakan. Aber er ist Freitaler und hat mich vor einigen Monaten mal angerufen, er würde gern wieder den Schritt in die Richtung Heimat gehen wollen, was sein Bruder auch tut. Und der Bruder ist genauso wahnsinnig. Der war die rechte und linke Hand von Hans Haas und Tantres. Also die beiden sind eigentlich so das ist das Beste, was man, glaube ich, greifen kann.
Freitaler Küche, hätte ich gedacht.
Ne? Und beide wollen wieder zurück. Und der Sebastian sagte mir, du, wenn in Dresden mal irgendwas passiert, dann gib mir mal ein Zeichen. Und da habe ich lange geguckt und mal gefragt. Und dann irgendwann fiel mir ein, warum suchst du eigentlich das für ihn? Das wäre vielleicht besser, wirklich mal einen eigenen Weg zu gehen mit ihm, auch wenn das für uns Neuland ist, weil wir hatten natürlich den Daniel in der Küche gehabt am Anfang im ersten Jahr und der Robert, der uns die letzten Jahre immer montags und auch ab und zu bei Veranstaltungen geholfen hat, aber er war ja auch festgebunden an seinen einen anderen Job und so haben wir ja nie einen richtig festen Koch gehabt die letzten Jahre und das war auch nicht der Sinn des Ladens, sage ich mal, bis vor kurzem. Man muss aber sagen, und es gibt ja auch immer viele, die sagen, nach so und so vielen Jahren muss einfach auch mal in so einem Laden ein neuer Schritt passieren. Und der ist jetzt definitiv bei uns passiert. Und das Thema Food und Bev, also Getränke und Speisen, ist ja was, mit dem ich ja groß geworden bin. Das liebe ich ja auch so, dieses Speisen, Wein, Begleitung, bla bla. Das hat natürlich ein bisschen verloren in den letzten Jahren, aber ist natürlich jetzt ein Riesenthema. Ja. Sebastian kocht wirklich, finde ich, grandios, weil er vor allem nicht unbedingt Trüffel, Kaviar und Gedönspaus, sondern einfach mit den einfachen Sachen, die der Markt so hergibt, ganz großartige Sachen in die Küche bringt oder auf den Teller. Und so können wir uns natürlich jetzt ganz anders austoben. Ja, und das macht für den Gast ganz viel Spaß, aber auch für uns ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ich bewundere Sebastian, dass er seine gute Laune trotz dieser kleinen Enklave namens Küche weiter behält. Aber er sprüht auch. Also es vergeht keinen Abend, wo mich nicht 5, 6 SMSen oder WhatsAppen erreichen oder noch einen Anruf hinterher mit neuen Ideen und Fotos von Märkten, wo er gerade ist, was er gerade entdeckt hat und Produzenten, die er gerade vor allem aus der Region auf dem Schirm hat oder. Also das ist wirklich grandios und wir hoffen, dass wir, wenn dieser ganze Corona-Krams vorbei ist, dann uns wirklich noch mehr austoben können und nicht mit beschränkten Öffnungszeiten oder beschränkten Gästezahlen oder Masken und bla bla. Wenn das mal alles dann wieder irgendwann mal normal wird, dann ist das ja gar nicht auszuhalten vor Freude.
Wie viele Tische habt ihr?
Also in Corona-Zeiten sind wir ja...
Nee, sagen wir normal, wenn jetzt ganz normal wäre.
Da rede ich fast von Plätzen. Also unsere Stärke war ja auch mal, Gäste an den großen Tisch zusammenzusetzen.
Ja.
Also wir können schon mit 40, 45 Gästen auf einen Schlag können wir schon arbeiten, ja.
Okay.
Was ja schon das Ganze auch spannend macht. Jetzt natürlich ein bisschen reduzierter, aber wenn es dann wieder mal normal wird, dann ist das auch dann für den Sebastian auch eine Herausforderung. Also wir hatten jetzt schon einige Abende gehabt, wo er auch natürlich an seine Grenzen gestoßen ist, weil er natürlich auch gerne immer noch einen Gang mehr, noch einen Gang mehr, noch einen Gang mehr. Wahrscheinlich was einfacher zu sagen, wir machen wirklich nur 3 oder 4 Gänge, aber bei Sebastian muss es dann halt 7 geben und das
wir können ruhig 3 Gänge machen. Man schickt dann Gruß aus der Küche, einen Zwischengang aus der Küche, einen Gruß aus dem Vordessert. Also ich hab's ja erlebt.
Ja.
Aber er hat dann das Funkeln in den Augen, wo du wirklich absolut merkst, es macht ihm Spaß.
Den muss man anketten. Ja, das ist das. Sowas findet man, glaube ich, nie wieder. Und ich bin wirklich froh, dass er das macht. Und ja. Punkt. Sebastian, cool, alles der perfekte Part und auch, glaube ich, so das Spiel, wenn wir dann immer abends sitzen und da uns dann die Bälle zuwerfen, was man noch alles machen könnte und so, das macht schon Spaß.
Wir müssen es einfach mal ganz dröge beschreiben. Eigentlich ist die Weinzentrale ein Eckladen. Das heißt, er geht, wenn du genau an der Ecke reinkommst, in 2 Richtungen. Einmal nach rechts und einmal nach links.
Ach, oder das ist eine Ausnahme dort für die Region, oder?
Nee, das ist schon... Das rechts geht Richtung Osterzgebirge und das nach links Richtung Neustadt. Wenn du reinkommst, das ist so. Und dann gibt es eine schöne lange Theke. Das heißt, selbst wenn alle Leute an Tischen sitzen und essen, könnte man sich an die Theke stellen und Wein trinken, ohne zu essen.
Genau, wir reden jetzt mal von Corona-freier Zeit.
Ja, ja, wie es gedacht ist.
Dann ist der Plan definitiv Tische reservierbar, Theke nicht reservierbar und Theke eigentlich immer frei für jeden, der kommt. Also wir hatten ja auch Phasen, wo wir das in Doppelreihe gemacht haben. Also Theke und Doppelreihe. Wir haben auch Weinfässer, die man nutzen kann. Also wir hatten wirklich auch
zum Dranstehen oder
unser Stolz war immer, Gäste nicht abweisen zu müssen. Das war eigentlich unser großer Stolz. Und dann, wenn es dann wirklich soweit war, dann saßen die Gäste auch mal an Weinkartons oder auf Weinkartons. Oder wir haben dann die Terrassenmöbel aus dem Keller geholt und haben die noch irgendwo reingeschoben. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, wenn wir es gerade aufnehmen, derzeit ein bisschen schwierig. Aber wenn es dann wieder wird, ist es eigentlich ganz cool. Also macht unglaublich viel Spaß.
Ja.
Also wenn man wirklich dann so über die Gäste drüber oder sich denkt, vorbeischlängeln muss. Und da bin ich froh, dass ich diese Größe habe. Weil ich glaube,
Matthias würde hängen bleiben.
Matthias würde hängen bleiben.
Absolut. Habt ihr eigentlich Außenplätze?
Ja, haben wir.
Ja. Wie viel?
Wenn wir gut sind, um die 30.
Wow, da müsste aber sehr gut sein.
Ja, also wir planen auch für...
Also wir sprechen jetzt nicht von der Elbzentrale, sondern...
Nee. Wir planen auch für nächstes Jahr die Terrasse etwas hübscher zu machen, mobiliartechnisch.
Ja.
Wegen auch dem Thema Essen, definitiv. Also mit so einem komischen roten Klapptisch wird man da immer viel reißen können, denke ich. Nö, aber so um die 30, wenn wir um die Ecke gehen, wir haben ja zwei Seiten, links und rechts, wie gesagt. Und wir können links genauso wie sitzen wie rechts. Und das ist eigentlich, kann man schon ganz gut ausarbeiten.
Habt ihr eigentlich Abendsonne?
Eine Seite, ja.
Lass mich raten, die Ärzte-Seite.
Wir lassen mal das Politikum raus.
Die beste Abendsonne ist, wenn du dich genau vor den Eingang setzt.
Genau, Mitte.
Ja, Mitte. Da kommt von
die goldene Mitte.
Die Straßenschlucht kommt.
Also ich muss ja noch eine Sache sagen, das fällt mir beim Eingang natürlich ein, das habe ich von dir definitiv übernommen, das Thema Selfie-Point. Also du warst ja schon den neuen Medien immer mehr zugetan, so als ich.
Das ist aber nicht schwer.
Natürlich, das ist, ja, also deswegen kein Netz, aber trotzdem, das hat mich beeindruckt, Selfie-Point. Ja.
Das ist groß, gell?
Das ist schon groß.
Ja, das
ist schon
Selfie-Point habe ich auch noch geklaut, aber ich habe es geklaut von der Insel Sylt. Wir waren im Urlaub, kurz bevor wir aufgemacht haben, und dann war auf Sylt immer an solchen Hotspot-Punkten, wo man das Meer und ohne Düne sah, war ein Selfie-Point. Und das ist doch total geil, dann machen wir einen Selfie-Point für die Mainzentrale. Und da gibt es jetzt einen Selfie-Point, ja. Der wird auch ab und zu mal genutzt, ja.
Ja. Am Anfang haben wir den immer genutzt als Standort für keine Selfies, sondern für das Foto, wer zu Gast ist.
Genau, da habe ich noch eine wichtige Frage beim Foto, wer zu Gast ist und wenn die Jana quer liegt. Du bist immer quasi, du musst in der Mitte sein, oder? Du hast sozusagen das Vertrauen von ihr, in der Mitte stehen zu dürfen.
Genau, ich muss in der Mitte sein.
Ja. Du musst in der Mitte sein. Weil letztens ist das bei Philipp Wittmann aufgefallen.
Ja. Aber es gibt auch nur ein Bild. Also es war Philipp Wittmann, ich in der Mitte und der andere Tinelt.
Wer hat denn das Bild gemacht?
Weiß ich nicht.
Ich?
Du?
Ja, der Uli. Was? Verrückt.
War legendär.
Also der andere hat das gepostet, sozusagen.
Ja, ich hab's gepostet.
Du?
Echt? Ich hab's zu seinem Geburtstag gepostet.
Ach so, genau. Da hab ich's gesehen.
Das ist ja mal das Riesenfall bei Facebook, dass die halt dir vorschlagen, was möchtest du jetzt zu dem Geburtstag posten? Und da gibt's ja wirklich total grandiose Bilder, die man selber gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Und die nutze ich natürlich manchmal. Manchmal nutze ich sie, manchmal sage ich, nee, lieber nicht. Aber das war natürlich cool. Super. Darf ich einschicken?
Fiel der Name Wittmann.
Genau, das ist ja der, Übergang wie bei Hitradio RTL.
Also wirklich, das ist quasi, ja, wir sind ja bei Uli und die Morgenmädels.
Moin. Ich hatte das große Vergnügen, im März den Philipp besuchen zu dürfen. Also es war ja nicht das einzige Mal, aber das war ein besonderes Vergnügen, weil ich Philipp bat, ich würde gerne mit ihm einen großen Wein machen. Also es gibt ja so, wir machen ja mit 30 Acker zum Beispiel, machen wir so einen Basiswein für die Weinzentrale. Wir machen mit dem Matthias Schuh einen Orange-Wein. Wir machen mit einem Weingut in Südafrika einen Rotwein für unser Haus. Aber so ein High-End-Thema, was ja immer irgendwo kitzelt. Ja, also man sagt, irgendwas, was ganz Großes mal rauszuholen. Das gibt's ja, geben die selten, die Winzer auch meistens selten raus, sowas. Und ich bat Philipp und Philipp sagte, komm mal rum. Und ich kam rum. Und dann hatte er mir, ich hatte ihn gebeten, Burgunder. Und dann hatte ich im Prinzip alle seine Lagen Chardonnays aus dem Fass einzeln auf dem Tisch stehen. Und wir haben das gemeinsam probiert. Und am Ende schob sich die Aulerde, eine seiner absoluten Top-Lagen in seinem Riesling. Und da gibt's halt auch ein bisschen Chardonnay. Der immer weiter nach vorn. Und er zog sie immer mehr zu sich. Und ich zog sie immer mehr zu mir. Das Kirschspiel war auch eine ganz wichtige Lage, aber die schob ich dann mehr zu ihm. Und am Ende stand die Aulerde bei mir. Und ich hatte dann das große Vergnügen, dass wir einen Chardonnay-Aulerde, der eigentlich sonst immer in seinen Top-Chardonnay-Reserve reinwandert, exklusiv zu bekommen. Und da aber der VDP eine Klassifizierung hat und die Aulerde nur für Riesling klassifiziert ist, heißt der Wein natürlich jetzt nicht Chardonnay-Aulerde, sondern nur A-Punkt-Chardonnay, weil die Aulerde nicht draufstehen darf. Aber selbst der A-Punkt-Chardonnay macht uns schon ganz glücklich. Jahrgang 2020, natürlich noch sehr jung, spontan Burgon im Tonneau, also so ganz klassisch, wie man sich das wünscht. Schön, nicht zu viel Alkohol, 12,5, eine ganz ordentliche Säure. So ein bisschen dieses etwas puristische Chardonnay-Thema, nicht zu holzlastig. Eigentlich das, was man gerade jetzt liebt. Und ich glaube, der Wein wird uns in 3, 4 oder 5 Jahren unglaublich viel Spaß machen. Wir haben auch ein paar Flaschen davon da. Wird nicht ganz billig sein, das muss man dazu sagen, weil es dann einfach auch wirklich von Philipp die Top-Trauben sind, die da drin sind. Aber wir wollten ja High-End-Produkt haben.
Wenn du das High-End haben willst, kriegst du High-End.
Genau, ja. Genau. Und wir hatten vor ein paar Wochen eine Weinreise mit Gästen in dieses Weingut, um diesen Wein auch zu probieren. Und Philipp den Wein auch sehr schön angekündigt und hat auch gesagt, dass er sowas eigentlich nie macht, nur für ganz bestimmte Personen. Und da war ich natürlich sehr gerührt und berührt noch dazu. Und den schenken wir uns ein.
Was ist das für eine Auflage?
Es gibt 700 paar zerquetschte Einzelflaschen. Es gibt 60 Magnum. Und ich glaube 12 Doppel Magnum. Das ist die Flasche 738, von der Schriftform, würde ich sagen, meiner Tochter geschrieben. Meine Kinder wurden im Lockdown beauftragt, da die Schulaufgaben meistens um 10 Uhr schon beendet worden, konnten sie zwischen 10 und 11 Etiketten schreiben. Das haben sie mit Liebe getan und wir haben die Flasche 738 von meiner Tochter beschrieben.
Handsigniert.
Handsigniert.
So ist das.
Siehst du? Auch da kann ich wieder nur lernen, ich mache es immer live aus der Kiste.
Ja. Nee, wir haben uns natürlich erst die Rolle schicken lassen vom Philipp.
Ja, ja.
Und dann haben
wir. Ich stelle gerade diese Rolle vor.
Ja, das war cool. Das ist der ganze Flur war eine Bahn. Das war sehr, sehr witzig.
Ja, da kriegt man auch mal wieder eine Standardmeldung. Wie groß ist Jens Flur?
Groß.
Ah. Also wer hat Flasche 1?
Ist groß, ja. Am spannendsten schmeckt er, wenn er einen Tag offen ist.
Schön, dann frage ich mich, was wir bis morgen so machen.
Ja, genau.
Wolltest du nicht noch zu einer Absprache heute? Ja. So wie du gesagt hast, natürlich noch zu.
Hm. Aber ich verspreche mir da wirklich sehr viel. Also gerade diese Fassprobengeschichte. Und da war selbst Philipp sehr begeistert und hat gesagt, okay, wenn ich ihn jetzt nicht haben wollte, würde er natürlich ihn dringend in seine Reserve tun. Und das haben wir jetzt wieder abgeblockt.
Ja. Der Kanister am Land Rover.
Ja, die Grätsche kam sofort. Und ich bin Philipp sehr dankbar, das in Wein machen zu dürfen oder gemacht haben zu dürfen. Und jetzt schauen wir mal. Das ist wirklich kein Druck, den Wein jetzt dringend zu verkaufen. Also wir freuen uns schon über jeden, der eine Flasche kauft oder eine Kiste, wie auch immer. Aber das ist auch was einfach Zukunft hat, wo man einfach sagen, das kann auch mal ein paar Tage brauchen.
Ja, sollte man auf keinen Fall sofort trinken.
Dafür haben wir den Jochen 30-Acker. So als, also unseren Jochenwein als den Alltagswein und dann gibt es halt den Philipp als besonderen, was jetzt, hoffe ich, den Jochen nicht das Herz zerfrischt.
Ja. Solitär, jetzt so und du würdest jetzt spontan sagen, neuer Küchenchef, neue Gastro-Ausrichtung, welche Richtung gehst du mit dem Wein dann, so intuitiv jetzt?
Als Begleitung?
Also als Begleitung, ne?
Wir haben witzigerweise, auf der Karte letzte Woche gehabt, einen großen Zander auf einem Kartoffelschaum mit Lecho-Kraut. Da habe ich ihn schon mal eingesetzt, auch wenn es sehr mutig war, weil er noch sehr jung ist. Das hat super funktioniert. Wir haben jetzt auch so ein bisschen die Trüffelzeit eingeläutet. Wir gönnen uns aber keinen weißen Trüffel, weil wir das uns finanziell nicht leisten können. Wir machen das aber mit schwarzen. Und selbst denke ich selbst dazu, wer das jetzt, er kocht jetzt heute noch so ein Kalbsblankett, hat er gesagt, Sebastian, und dann soll es das die nächste Woche geben, also mit getrüffelten Schwarzwurzeln. Dafür finde ich das natürlich sehr, sehr geeignet. Auch in seiner Jugend jetzt schon.
Mhm. Ja.
Aber das ist sicherlich ein Wein, den wir jetzt nicht inflationär auf dem Markt werben, passweise, sondern den haben wir mal immer mal offen, um zu gucken, wie er sich entwickelt. Aber eigentlich soll das 2023, 2024 dann richtig losgehen mit dem Wein. Also ihr seid bestimmt, es gab noch nicht viele, die das im Glas hatten. Also das ist schon,
ja, ich hatte,
da halten wir uns noch ein bisschen zurück.
Beim vor uns erwähnten letzten Besuch.
Da gab es das, ja.
Da gab es das so mal.
Mal zwischendurch, ja, genau.
So. Also, du warst ja am Schwelgen, da muss man dazu sagen, für die Zuhörer. Es war Winzerbesuch aus der Pfalz da, aus Deidesheim. Und
das war was anderes.
Genau, es war ganz was anderes. Ja, und
cooles Wortspiel.
Nach dem ganz was anderes habe ich den dann sozusagen bekommen zu den Kräuterkäsespätzle.
Ulala.
Und dann kamst du mit dem Slowenen, glaube ich, Orange oder so.
Oksanic, ja.
Ne, an. War auch wieder klar, wo dann die Reise hingeht. So. Und das finde ich eben toll, dass eben das, die Klaviatur, die dann zu spielen ist im Abend. Service im Sinne des Dialoges, auch wenn das Ping-Pong ist, und das merkt man dir auch an, diese Freude.
Mhm. Ne?
Auf der anderen Seite, ist mein Eindruck genauso angespannt wie wir alle im Service, wenn du sagst, dann, wie ist die Ordnung? Wer sitzt jetzt hier am Tisch? Seid ihr zu zweit, zu dritt, alleine? Wie machen wir es jetzt so? Ne, es ist eine Grundstruktur, die musst du ja erstmal haben. So, natürlich selber zu sitzen, das ist ja natürlich immer schön, wenn Kollegen da sind.
Man muss dazu sagen, um da mal reinzuformen für die Hörer, der Herr Gräfe war an diesem Abend an allen Tischen zu finden, nur nicht an seinem eigenen Tisch. Ja.
Das kann ich bestätigen. Ja, also, wir waren verabredet und ich habe von daher Tschüss sagen können.
Von daher kann man die Frage ruhig mal stellen, wenn der Küchenchef, unser einziger Küchenchef, den wir haben, also unser einziger Koch, dann Essen zubereitet und fragt, wo es hingeht, ja, weil ich kann es ja nicht sagen, weil dieser Gast andauernd an einem Tisch sitzt.
Ja, ich habe dann zu Hause auch erzählt, ja, Matthias hat sich benommen wie in seiner eigenen Kneipe. Er ist zu allen Gästen gegangen.
Das lieben wir auch. Das ist ja auch das Tolle, dass der Laden leben soll. Aber mit Küche hat das einfach so nochmal so einen neuen Trall. Aber wir haben es hinbekommen.
Nee, es war sensationell. Es waren ja quasi, wenn ich jetzt mal so deine Links-Rechts-Tangenten aufnehmen darf, das war ja sehr diszipliniertes Publikum auf der linken Tangente. Hast du eigentlich auch Tischnummern so klassisch so?
Tisch 1, wo ja, auch wenn man es nicht glaubt, aber wir haben Tischnummern, wir haben sogar Gästenummern, die wir intern vergeben. Also das ist ja wirklich ein Phänomen, was man ja wirklich Jana auch einfach als Huldigung mitteilen muss. Wenn wir Tische haben, in Größenordnung bis zu 10, 12 Personen und die Gäste sagen, wir würden dann zahlen. Und sie sagt, das ist ihre Rechnung, dem einzelnen Gast, weil sie wirklich jeden Gast einzeln angelegt hat und jeder Gast einzelne Rechnung bekommt. Das ist, da sind wir bestimmt, also ich würde jetzt ganz ruhig sagen, einer ganz wenigen Läden in Deutschland, die das auf die Reihe kriegen. Mhm. Dass wir wirklich, wenn so ein großer Tisch aufspringt und die sagen dann, wir zahlen getrennt, weil wir es ja in Deutschland alle so lieben, getrennt zu bezahlen, dass wir dann wirklich sagen können, hier ist ihre Rechnung. Und das flippen alle immer aus, dass sowas geht, auch wenn das sicherlich unglaublich viel Aufwand betreibt. Und wir würden das viel lieber haben, wenn der Gast sagt, schmeißen Sie die Rechnung auf den Tisch, wir teilen solche Köpfe. Aber das hat man
das letzte Jahr fehlt.
Selten.
Ja.
Es wächst. Aber es ist selten. Und darum arbeiten wir meistens schon vor. Und ein großes Lob hier auch an Diana für diese unglaubliche logistische Meisterleistung, die ich meistens dann zerstöre mit meinen Spontanbuchungen. Aber Diana baut das immer ganz großartig auf.
Gibt es auch Kursenamen für die Tische, wie langer VDP-Tisch?
Nee, oder? Das gibt's auch, es gibt Kursenamen für die Gäste.
Ah.
Aber
das soll ich mal nachfragen.
Die lassen wir jetzt mal.
Der kleine Uli nimmt noch einen Tropfen.
Die lassen wir jetzt mal in der Weinzentrale.
Ja, sehr schön.
Das kriege ich raus.
Ja. Nee, das ist meistens.
Man achte auf so einschränkende kleine Worte wie meistens.
Genau, meistens sehr positiv. Nee, wir haben wirklich, sag mal, wirklich 99,999% absolut.
Ihr habt viele Stammgäste, oder?
Wir haben sehr viele Stammgäste, was sehr schön ist, was aber in manchen Zeiten muss man halt beachten, dass man, weil die Stammgäste in Dresden ja trotzdem begrenzt sind, muss man halt immer gucken, dass man da noch ein bisschen das breitstreut. Aber wir sind sehr froh und sehr stolz und sehr glücklich auf unsere Stammgäste, teilweise, die uns ja wirklich seit Urzeiten begleiten. Also einer sitzt ja am Tisch.
Tut mir nicht leid.
Nee, ich finde es trotzdem toll, weil die Gastronomie entwickelt sich ja weiter. Man kennt das ja auch. Dann war man jetzt einmal da und ist schön dort, aber es gibt ja was Neues und noch was Neues, noch was Neues. Umso begeistert sind wir um die Leute, die wirklich dann, die über Jahre jetzt uns die Treue halten. Teilweise seit Biene Beluga, aber teilweise jetzt auch seit wir offen sind. Auch Gäste von außerhalb von Dresden, was ja noch beeindruckender ist, die dann wirklich sagen, wenn wir in Dresden sind, kommen wir immer zu euch. Ja. Das kennst du ja bestimmt auch.
Das ist ja das Faszinierende an der Strahlkraft dieser Stadt.
Ja.
Ja, man könnte ja auch gerade, passt ja sehr schön zur aktuellen Situation, was haben die Südbrandenburger von Sachsen übernommen? Die hohen Inzidenzen. Also die Frage ist ja, wenn du mit diesen Leuten redest, wo fahrt ihr hin? Ne, wir könnten ja auch nach Berlin fahren. Nee, wir fahren lieber nach Dresden. Das ist diese Beschaulichkeit, dieses Solide, so natürlich Adressen, auch wo man hingehen kann, wo man auch willkommen geheißen wird. Und das ist ja genau die Frage auch, wo trifft der Gast dann die Entscheidung? Ne? Mhm. So, und ich bin immer sehr dankbar, dass es eine Menge Leute von außerhalb gibt. Weil ich habe manchmal eher das Gefühl, dass ich eine Menge Leute, die hier leben, gar nicht erreichen kann.
Das habe ich auf jeden Fall auch. Es gibt ja ganz oft den Fall, dass jemand sagt, er hat noch nie die Weinzentrale gehört. Es gibt 6 Jahre und wir versuchen ja schon auch relativ laut zu sein. Und wir waren ja, glaube ich, in allen Gazetten auch schon mal drin. Aber das ist einfach so. Also da ist man natürlich immer erstmal betroffen und sagt, oh Gott, was hast du denn da wieder falsch gemacht? Aber im Prinzip ist es einfach so. Es ist einfach so. Und damit muss man einfach leben, denke ich. Aber umso spannender und umso erfreuter bin ich, wenn der Laden dann trotzdem voll ist abends. Und auch viele neue Gäste dabei sind. Und wenn dann wieder Touristen kommen dürfen, dann auch wieder viele aus wieder kommen. Und also, ja, irgendwie kriegt man es ja hin. Also sonst wären wir ja nicht mehr da. Also es gibt sicher auch Phasen, wo es mal ein bisschen ruhiger ist. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo wir sagen müssen, oh, wir haben wirklich leider keinen Tisch. Ich würde gerne irgendwo einen basteln, aber es geht einfach nicht. Und wenn das sich irgendwie die Waage hält, dann ist es doch, denke ich, ganz, ganz gut.
Du machst ja auch To-Go, zumindest Wein. Mir fällt da auch wieder so ein legendäres Ding ein, Couch-Weintransporter.
Ganz wichtiges, ganz
was
wichtiges
ja irgendwie Regel. Fiat-Flitzpiepe ist oder
war so. War eine Fiat-Flitzpiepe, ist inzwischen zu einer Mercedes-Flitzpiepe geworden.
Ah.
Fährt aber genauso gut.
Der endgültige wirtschaftliche Durchbruch, ja, sehr schön.
Man muss sagen, Mercedes war einfach ein bisschen flotter als Fiat. Und der Couch-Weintransporter war natürlich gerade im ersten Lockdown ein unglaublich wichtiges Fahrzeug. Dann, sagen wir mal, im November-Lockdown war auch noch gut, aber dann waren sie alle irgendwie ein bisschen mehr frustriert oder keine Ahnung. Es wird definitiv, denke ich mal, falls nochmal ein kommen wird, auch ein Food-Transporter werden. Da sind wir uns ganz sicher. Ja, aber ja, Ideen mangelt es ja meistens nicht. Also es sind meistens, Diana weiß immer, Ich die Ideen kriege ich meistens beim Friseur. Und wenn ich vom Friseur komme, sagt er immer, ja, na und? Was kommt jetzt als nächstes? Das ist wirklich so. Also wenn ich da sitze, dann geht's blub, 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 blub und dann gibt's wieder irgendwelche Sachen, die man wieder neu ins Leben rufen kann. Ja, das sind wir, glaube ich, immer relativ, oder bin ich, glaube ich, noch nicht am Ende, Gott sei Dank. Meine Frau wundert sich auch mal jede Woche, wenn ich dann irgendwie bei Facebook, Instagram irgendwie was poste, wo sie sagt, boah, ist denn das schon wieder her? Ich sage, ich weiß es auch nicht. Aber das macht's ja, glaube ich, auch ganz spannend. Also dieses austoben dürfen, dafür liebe ich ja die Weinzentrale. Also, dass man da wirklich sich keine großen Grenzen setzt und dass man einfach sich da wirklich austoben kann.
Das war jetzt quasi die Begründung, warum so jemand Sommelier des Jahres wird.
Vielleicht auch. Ne? Ja.
Also, dass man einfach genug Ideen hat und weil man so ein eigener Chef ist, die dann auch umsetzen darf und ein Team hat, auch wenn es klein ist, es gibt ja noch ein paar Helferlein,
die mitmachen. Ja. Also,
die machen uns ja alle mit.
Ja, also Sebastian hat es ja dann auch schon kennengelernt, dass sowas mal auch mal spontane Entscheidungen fallen können, die von Woche zu Woche dann ein bisschen anders sind. Und Jana kennt sie nämlich schon seit 13 Jahren.
Ja, ich erkenne da gewisse Parallelen. Ich gehe wöchentlich zum Friseur.
Ich dachte täglich.
Wie ist deine Frequenz?
Ja, so 3 bis 4 Wochen.
Ja. 3 bis 4 Wochen, bam. Naja, siehst du, das ist Thema Frisur. Das ist doch fein.
Ja. Ja, da kommt man mal so ein bisschen zur Ruhe, kann ich weglaufen, Handy ist aus. Das sind immer so ein paar Minuten, wo man ein bisschen für sich und Cooldown ist, ja.
Ich habe noch eine wichtige Frage, die brennt mir schon immer auf den Nägeln. Du machst ja auch eine ganze Menge Veranstaltungen. Mir fällt jetzt zum Beispiel Tanzzentrale ein. Ne? Mhm. Hast du in irgendeiner Form mal vorgehabt, DJ zu werden? Hast du mal aufgelegt während irgendeiner Zeit im Leben? Hast du dir das selber? Weil das fällt auch immer auf bei dir so. Es läuft immer eine relativ coole, chillige Mucke, aber eben nicht so dieses Café del Mar Gedödel, so, sondern es ist irgendwie ein bisschen anders. Hast du da irgendwie?
Also ich bin in meiner Jugend ein großer Clubgänger gewesen. Also ich hatte die Mitgliedskarte im Kinkermeyer Club. Ich war großer Tresorgänger. Also ich habe das natürlich gelebt und geliebt und habe das immer mit mir getragen. Also ich fand auch, also dieses Event-Thema, auch damals hat Biene Bluga schon, da gab es ja immer mal so Hotspot-Veranstaltungen, wie dieses Fußballturnier auf dem Konzertplatz mit allen Sommeliers und Winzern aller Zeiten.
Legendär.
Das liebe ich ja total. Also und dieses Musikthema. Und ich bin Gott froh, dass in unserem Gästekreis sich einige DJs tummeln und auch große DJs tummeln. Und das, da springe ich auch total drauf an. Also ich, diese Kombi Wein und dann teilweise auch hochwertige Sachen, also jetzt kein Romani Conti, aber einfach tolle Winzernamen oder auch tolle Winzer, plus eine coole Mucke, plus noch was Geiles zu essen dazu, plus viele Menschen, die das lieben. Tolle Stimmung, tolles Licht. Da gehe ich auf. Ja, das ist für mich das, wenn ich da wirklich Tanzzentrale Beispiel im Februar vor dem Lockdown, da habe ich 500 Leute da gewesen, die Türsteher mussten Stopp machen, dass niemand mehr reinkam. Das war, also Tanzzentrale heißt, 2 große Weinbars, mindestens 15 bis 20 Weine glasweise, 3 DJs und das Publikum ist eigentlich so eine Ü30, Ü40 Bar, ich war nirgends dran, aber ist halt so. Das ist wirklich traumhaft schön und das macht mir unglaublich viel Spaß. Also das ist so, ja, das sowas zu organisieren und mitzumachen und mitzuerleben und dann zu sehen, wie alle dann das auch ausleben, das Thema, das ist mit das Schönste, was es gibt. Liebe ich total. Ich habe nie aufgelegt, aber ich liebe die Musik und wenn man das so ein bisschen verbinden kann, wow,
das, Gänsehaut. Das blockt ja hier im konservativen Elbtal immer sehr wenig auch sowas. Ne? Also oder nur in gewissen Kreisen, sagen wir es einfach mal.
Ja. Ne? Darum wird es auch enorm anerkannt. Also wir waren so oft auf diese Tanzzentrale angesprochen, was natürlich leider nicht geht im Augenblick, aber wenn es irgendwie wieder machbar ist. Und inzwischen haben wir ja auch einen ganz guten Draht zu vielen, die das mitbetreiben. Wir machen es ja immer im Mini-Rahmen mit dem Sprout, also diesem kleinen, veganen, tollen Restaurant in der Neustadt und dem DJ Ganja. Da gibt es ja immer so kleine Gartenpartys mit so 80, 90 Leuten.
Kleine Gartenpartys mit 80, 90 Leuten.
Ja, da muss ich auch ein paar Leute müssen ja schon tanzen. Das ist ja schon immer so dieses Kleine, was man sagt, oh, man liebt das schon mal, aber in groß würde ich es natürlich jederzeit machen, aber im Augenblick ein bisschen schwierig.
Siehst du raus?
Also ich glaube, das Problem wird sein, die wirklich alle an den Hut zu kriegen. Ich glaube, es ist, ohne jetzt da jemanden zu nahe treten wollen, es ist schon noch so, dass auch viele glauben, dass der eine dem anderen was wegnimmt. Ist so mein Gefühl. Ja, oder dass viele auch so ein bisschen ihr eigenes Ding brudeln. Also was wir jetzt machen im Augenblick, das findet, glaube ich, nicht so oft statt.
Woran denkst du, liegt das, dass das nie möglich ist, sowas zu machen?
Also ich glaube, ich sehe das ja, wenn ich mit Leuten spreche, mit Winzern spreche aus Rheinhessen, Nico Essenschied, 30 Kacker. die sind, oder Michael Andres, ja, die würden sich sofort aussetzen, sofort, die würden sofort kommen, wenn ich sagen würde, lass uns eine Party machen, lass uns eure Weine ausschenken, lass uns, die wären sofort da. Und ich glaube, und das, entweder kommt das Shitstorm oder wie auch immer, aber Matthias Schuh ist da auch so ein Paar, der sagt, wir müssen unbedingt diese Tanzzentrale auch mal bei ihm im Weingut machen oder so. Der ist ja auch ganz heiß dafür. Also wenn Tanzzentrale jetzt so dass der Fokus wäre, man kann das ja auch anders machen, man kann es ja auch. Aber ich glaube, dass, ja, ich weiß nicht, also das ist halt, wenn man das so jetzt streuen würde bei unseren Jungs und Mädels, habe ich so das Gefühl, die sind ganz glücklich mit dem, wie so wie es ist. Also sie sind ganz happy, also sie haben verkaufen ihre Weine, sind meistens immer ausverkauft. Warum soll man jetzt noch diesen Hokuspokus machen, da irgendwie eine Weinparty, Weinfest zu machen? Also wir hatten ja mit Familie Böhnsch, haben wir einen tollen Abend gehabt in Leipzig am Markkleeberg am See. Das war ja auch so schon mal so ein bisschen in die Richtung gehend. Ja, aber irgendwie... Ja.
Aber diese Introvertiertheit führt doch zu so einer Situation, wie sie in tiefen Tälern vorkommt. Man lernt ja nichts Neues mehr kennen. Also es fehlt der Austausch. Du machst deins eigentlich ganz gut, aber was der andere macht, kriegst du ja gar nicht mehr mit. Also die reden ja.
Also sie sind dann schon gern dabei. Also Frederik zum Beispiel kam immer gerne an die Elbzentrale und fand es immer total cool da, wenn er mit ausgeschenkt hat. Dieser Familie Böhnsch, total super in Markkleeberg. Matthias Schuh, auch cool. Dann da. Der, wenn haben wir noch, Karl Friedrich Aust ist ja auch, wenn er mal bei uns war, irgendeinen lustigen Montag, cool. Aber sag mal, kriegt man das Paket? Anstrengend.
Eine kurz ausweichende Frage. Meinst du, dass der Wein jetzt schon ein bisschen Luft gezogen hat?
musst du dir einschenken.
Sag mal, ich mache was für den Uli.
Also das ist wirklich ein Thema, was mir auch auf den Nägeln brennt. Aber irgendwie ist es teilweise einfacher, das wirklich mit Winzern zu machen aus Großdeutschland, ohne das negativ zu meinen, als regional.
Warum nehmen wir eigentlich immer Rücksicht auf diese, ich sag's mal jetzt wirklich böse, Zurückgebliebenheit, / Angst, / weiß ich nie, Introvertiertheit drüber zu stehen über ein Thema. Also ich weiß immer nie, wie ich das greifen soll. Die Leute haben schon Bock, wenn du dich mit denen persönlich unterhältst dann drüber und so. Ja, war ein toller Abend, aber die stehen da wie eine Stange. Da kommt nicht viel Empathie drüber. Wie du schon sagst, die Leute steigen hunderte von Kilometern irgendwo weit weg ins Auto und kommen hierher gebrettert, oft auch nachts. Oder Leipziger steigen in den Regionalexpress und steigen dreimal um und gehen nach Radebeul-Weinberg wandern und kommen hierher essen. Und für Dresdner ist es extrem schwierig, nach Radebeul zu kommen.
Ja, also man ist schon sehr verbunden mit seiner Region und man ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ohne das jetzt zu negativ zu meinen, ja, wie kann man das denn formulieren, ohne dass man jetzt gleich der Stadt entwiesen wird?
Wieso, Radebeul ist neutral?
Nee, aber ich rede auch von Dresden. Ne?
Also, ach, gab es ja auch noch. Ja. Die kleine Stadt vor den Toren von Radebeul.
Ja, so ein bisschen diese Selbstliebe, ne? Also es gibt, für manche gibt es auch nicht viel drumherum. Also Paradebeispiel ist doch einfach Weinfest Radebeul, wo wir ein tolles Weinfest Radebeul hatten und wir waren der coolste Hof in ganz Altkötschenbroda mit unseren DJ-Geschichten. Und wie oft standen, oder es standen doch mehrmals Leute bei uns am Tresen. Wir hatten halt eine Auswahl von sächsischen Wein, aber auch von nicht-sächsischen Wein. Und als dann die Leute uns wirklich quer beim Tresen rufen, wir trinken keine Weine aus dem Westen. Und das auch mit einer nicht unbedingt schmunzelhaften Gesichtsausdruck, sondern hätten sie was in der Hand gehabt, hätten wir das wahrscheinlich auch noch irgendwie am Tresen gehabt. Und da ist irgendwo, also ja, da ist irgendwie, ist es sicherlich eine andere Aufbauarbeit als woanders. Also ich kann mich erinnern, als wir in Mainz waren, zum Tag der Deutschen Einheit. Die Weinzentrale war damals der Ausschank-Hotspot für sächsische Weine. Wir hatten, glaube ich, 10, 12 Betriebe aus Sachsen dabei. Und die Mainzer haben uns belagert. Also wir hatten echt die Sorge, dass sie sagen, die lachen uns alle aus, dass wir da mit sächsischen Wein da stehen in Mainz. Und die haben uns belagert. Ja. Ich konnte nach den 2 Tagen konnte ich nicht mehr reden, weil die uns so gelöchert haben und weil die das geliebt haben, dieses Thema sächsische Weine in Mainz. Und bei uns kriegt man zum Weinfest ans Ohr knallt, wir trinken keine Weine aus dem Westen.
Was mich daran immer so entsetzt ist, sie müssen es ja nicht tun, aber warum müssen sie dann bildlich mit Steinen werfen? Sie können ja einfach sagen, okay, hier gibt's nur ein Wittmann, oh Gott, Chardonnay, Aulerde, was kann man...
Will ich ja,
das war es ja nicht mal. Nee, aber will ich nicht, sondern dann gehe ich eben einen Stand weiter. Aber warum muss man das so aggressiv rauslassen? Nein, nee, das geht hier nicht.
Also man kann zusammenfassen, das ist ein Bildungshorizont, fertig aus. Das ist einfach so. Es ist ein Ohrängste damit. Ich habe das immer schön auf den Punkt gebracht. Den Shitstorm kriege ich jetzt, Tal macht dumm. So einfach ist es. Du musst raus, du musst dich bewegen, du musst probieren. Es gibt ja eine Menge Leute, die auch Wein interessiert sind, die sich sozusagen reisend irgendwo bewegen. Mit denen kommst du ins Gespräch.
Absolut. In Köln, das waren ja wirklich auch Einzelfälle. Ne? Also ich will jetzt zum Gottes Willen sagen, dass wir in Sachsen jetzt alles Patienten als Gäste haben. Das ist wirklich minimalistisch und gerade was die Weinstrahle angeht, wenn ich überlege, wie viele Gäste wir am Anfang auch da hatten in den ersten Jahren, die wirklich sagten, wir tasten uns mal so ran und jetzt kommen sie ganz nonchalant rein und wollen, was habt ihr denn an großen Gewächsen offen, was habt ihr denn gerade an Orange offen? Also das ist ja wirklich eine Aufbauarbeit, die ja auch sicherlich auch zu diesem Sommelier des Jahres dann auch geführt hat, dass man einfach auch merkt, okay, dem Laden, da tut sich was für die Weinwelt und das lieben wir natürlich auch, wenn wir einfach sehen, wie die Gäste mitwachsen. Ja, das ist ja total super. Also man muss ja nicht immer nur GGs trinken oder irgendwas Großes, aber wenn man einfach schon sagt, okay, habt ihr denn was speziell aus Kroatien da oder was ist denn gerade jetzt angesagt aus Österreich oder also man merkt, die Leute, die arbeiten damit und das ist, also das finde ich ja ganz toll und das ist ja auch fast schon rührend, ne? Also dass man da, was man da so anschiebt und was dann einfach so einen großen Schneeball auslöst und von daher gibt es halt immer so ein paar, aber im Großen und Ganzen.
Wie kommt da deine Weinideen?
Also es gibt natürlich dieses Reisethema, wenn man unterwegs ist, was jetzt nicht mehr ganz so viel ist durch die Kinder und so oder durch Familie, dass man sagt, okay, man macht das so prioritär, also wichtig. Sicherlich auch von vielen Winzer, die sagen, bekannte Winzer, die sagen, hier, guck mal an, im Nachbarort, der hat bei mir gelernt, das ist was, das musst du mal trinken. Das kommt relativ häufig vor. Inzwischen natürlich durch das Thema Weinzentrale, weil es vielleicht doch der eine oder andere mal gehört hat, dass viele Winzer sich bei uns auch melden, dass die einfach sagen, hier, wir sind jetzt junge Winzer, wir hätten gern und wir finden euer Konzept so cool, könnt ihr nicht mal probieren und so. Da kommt halt ziemlich viel her. Also wenn ich überlege, ob jetzt Krack, Reibold, wie sie alle heißen, die ganzen Jungspunde, die können eigentlich über diese Schiene kommen. Bittekhöfer und so, das ist alles über diesen Kanal kommt. Und da war es auch Insta, ne? Also meine Marika Zeck ist eine unserer jüngsten Winzerinnen. Die hat bei Insta uns geliked und gemacht und getan, fand das ganz cool, hat mir geschrieben, wenn ich mal in der Nähe bin, soll ich vorbeikommen. Da war ich zufälligerweise an dem Tag in Deidesheim, bin direkt nach Robertsberg gefahren und schon war Marika Zeck bei uns auf der Karte. Also gerade dieses Social-Media-Thema spielt uns ja schon in die Karten. Da sind wir ja schon ziemlich laut und das lesen natürlich die ganzen jungen, dynamischen, aufstrebenden Winzer auch und die nehmen wir natürlich auch gerne mit und die traditionellen, die kennen wir ja über 30 Jahre Gastronomie, geht ja ähnlich, da hast du deine Steckenpferde.
Ja, es ist ja im Endeffekt das Spannende, ne? Wie klassische Karten strukturiert sind, wo kommen die Weine her, aus welchem Portfolio, so kannst du ja nicht sagen, dass die Ignitz, Eggers, Sohnen und wie sie alle heißen, langweilige Kataloge haben, ist ja auch immer spannend, was da so an Leistungsdichte präsentiert wird. Dann hast du natürlich so die Bibeln, Lobenberg, wo man sagt, ja, da kannst du natürlich immer drin bildern und dann geht es ja irgendwo sozusagen eigentlich nur noch dann über den entweder Freakstoff, den man irgendwo gebündelt irgendwo kriegt oder man hat eben dann die persönlichen Kontakte. Und das ist ja eher eine Intention und wir haben das ja auch mehrfach im Podcast schon besprochen, dieses Weinniveau, was du in deiner möglichen Weinlebenszeit so erwirbst, die Facetten sind ja entscheidend. Die Literflasche hat genauso die Daseinsberechtigung wie das große Gewächs und das ja auf eine Karte zu bringen, muss ich nur sagen, größten Respekt, Jens, weil das ist ja unglaublich viel Arbeit. Ne? Also für mich ist es auch viel Arbeit, diese kleine Bistro-Karte, sich Gedanken zu machen, was könnte man machen, keine Rebsorten, keine Jahrgänge, keine Lagen sollen sich wiederholen und so weiter. Das ist eben dann nochmal die Nummer, die natürlich zu Recht dazu führt, unabhängig jetzt von der Titulierung Sommelier des Jahres einfach, was du und andere eben spielen können. Das ist eben, das ist dieses Quäntchen. So wie in allen anderen Berufen sicherlich auch.
Schönes Schlusswort.
Danke. Das ist einfach so.